Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Radiokanal 8610. Für euch zum 13. Mal ein Mikro, Manu Hofstetter mit dem Lesefieber. Wie geht's euch? Ja, das fragen sich die Menschen etwa die. Es ist so ein Standardsatz. Wie geht's? Wie geht's dir? Ja, ich für mich muss sagen, ich antworte manchmal nicht ganz wahrheitsgetreu. Weil sogar, wenn es mir manchmal halt eben nicht so gut geht, tue ich extra probiere, das Gute rauszuholen. Dann sage ich, Mama, es geht, danke. Und probiere dann, selber die schönen Sachen zu finden, damit sie nicht allzu fest muss flunkern. Ist der Satz nur eine Farce? Ich hoffe es nicht. Ich frage ihn selten, und wenn ich noch jemanden frage, dann meine ich so. Wie macht ihr das echt? Auf jeden Fall habe ich vor kurzem von einer Autorin, die schon etliche Sachen veröffentlicht hat, aus dem Raum Zürich von Christine Keller ihr neues Werk bekommen. Magische Odyssee heisst es. Ein poetisches Tage- und Nachtbuch. Freude gehabt habe ich. Sie ist eine vielseitige Frau. Was ich von ihrer Besitzer wahrgenommen habe. Und sie hat mir mit diesem Buch magische Lesemomente gewünscht und herzliche Grüße geschickt. Ich habe es aufgeschlagen und dachte, ui, wieder jemand, der darauf wartet, dass ich sein Buch bald lese. Und ich habe gestaunet. Tatsächlich, das stimmt, das ist ein Buch, das man schnell lesen kann. Weil man muss es auch nicht von A nach B, von vor nach hinten lesen. Man kann es spontan neu mal aufschlagen. Und es entfaltet tatsächlich seine Magie. Ich lese euch vor, was die Autorin hinge hat draufgeschrieben auf ihr neues Werk. Irrst du im Meer deines Lebens umher? Ich werfe dir diese 89 Rettungsringe zu, in welchen sich Poesie im Dialog mit liebevollen Illustrationen befindet. Die magische Odyssee ist alles in einem. Schmökerbuch, therapeutische Lektüre, Tagesorakel und ideales Mitbringsel. Ja, das stimmt. Die Autorin, 1959, geboren in Zürich aufgewachsen, hat sich nach pädagogischen und beratenden Tätigkeiten wieder vermehrt dem Malen und Schreiben zugewendet. Dort hat sie eine ungeheure Experimentierfreudigkeit und hat wirklich schon fast in allen Genres etwas geliefert. Und jetzt, meiner Meinung nach, etwas sehr kunstvoll, lyrisch-poetisches. Die magische Odyssee hat mich den letzten Tag begleitet und hat mir sehr Freude gemacht. Auch die Bilder von Christine Keller passen für mich wunderbar zu den Texten. Ich lese euch zwei, drei Texte vor. Manche Tage, auch freundlich angesprochen, antworten nicht, lösen sich auf im Allerweltsgrau, während fern ein Nebelhorn dreimal tutet. Bei diesem Text hat es einen wunderbaren Leuchtturm, hat es ein Meer und Vögel zeichnet. Ganz schlicht und doch tief bewegt hat mich das Bild. Manche Tage sind Weihnachten XX large. Es klingelt, der Läufer läuft zur Tür und verschollen geglaubte Briefe werden ausgehändigt. Es sind Tage, die schmunzeln, ihre Nachmittage sind Kuschelwolken, du liest und liest Brief um Brief, Wunderkekse mit Zimt und Kardamom wandern in deinen Mund. Der Tee treibt Jasminblüten, du liest und liest Brief um Brief, bis die Sterne ans Fenster klopfen. Wunderschön, passt doch das jetzt gerade in die Adventszeit. Da haben wir ein wunderbares Ornament von der Autorin nebendran. Manche Tage bestehen nur aus Sturm. Sei nied- und nagelfest, sonst wirst du mitgerissen. Aus deiner Komfortzone entfernt und überfliegst die Gebirge der sogenannten Gewohnheit. Hier schaut ihm ein ernstes Männergesicht entgegen, was ganz schönes Tohuwabohu drumherum tobt um seinen Kopf. Manche Tage nehmen funkelnd Abschied von allen Wolken, nenne sie Wandertage. Du packst, ein klein wenig von deiner Gewohnheit in den Rucksack, bevor du den Berg erklimmst, der immer schon vor dir stand. Dort oben lacht die Dohle, die Acke leinigt dir zu, der Wind bläst und mischt sich ein in deine Gedanken. Das ist mein Lieblingstext im Buch von Christine Keller. Und wahrscheinlich auch das Lieblingsbild dazu. Eine Feder ist da nämlich gezeichnet. Manche Abende sind Leuchttürme. Sie scheinen nur für dich. Ihre Treppe führt zu den Sternen. Doch du selbst bist ihr Licht. Wunderschön. Da ist das Bild nebendran eine Frau, die sich reckt und ihrem Kopf strömt mit wunderbarer Symbolik. Manche Tage sind Nouvelle Cuisine, Tropen geprüft, wasserfest geschminkt, stichfest, humanmedizinisch ungefährlich, fit bis zum Anschlag. Solche Tage sind mein Schrecken, das Schicksal verschone mich davor. Das Gedicht habe ich ein paar Mal gelesen und gefunden, wieso, ist doch gut. Ich bin selber manchmal übergeladen mit Energie. Gedicht nochmal gelesen. Und habe nebendran das Bild angeschaut, wo eine Frau findet, die Tagesüberfliege, die da aus einem Druckchen rausschießt, die passt ihr nicht. Sie hebt die Hände erschrocken auf und streckt ihre Zunge raus. Und ich habe es nochmal gelesen und gefunden, da ist etwas, was ich lernen will. Solchen Tagen auch mal zu begegnen und zu sagen, weisst du was, nein. Ich lege noch mal her, ich nehme mein Buch, ich nehme einen Tee, ich fahre runter. Ich lese es noch mal, vielleicht merkt ihr etwas. Manche Tage sind nur welk wie Sinn, Tropen geprüft, wasserfest geschminkt, stichfest, humanmedizinisch ungefährlich, fit bis zum Anschlag. Solche Tage sind mein Schrecken, das Schicksal verschone mich davor. Gar keine schlechte Idee, solche Tage mal auszusperren. Und noch eine letzte Kostprobe. Manche Tage blubbern unter Wasser vor sich hin. Ihre Geheimnisse bleiben. Interna im Seerosenwald. Nur hier und da steigen Luftblasen aufgeregt und kaum verständlich hinauf zu dir. Da blubbert der Fisch. Spannende Symbol gegen Himmel auf. Im Bild nebendran. Ja, auf jeden Fall. Das Buch ist ein Geheimtipp. Christine Keller, Magische Odyssee, ein poetisches Tage- und Nachtbuch. Bestellt es und versucht es direkt selber bei der Autorin, wenn es euer Buchhändler oder eure Buchhändlerin nicht besorgen wollt. Ein Geheimtipp, das tue ich mir immer etwas ganz Gutes. Ich habe noch aber auch die ISBN, wenn jemand so Mühe hat, es zu suchen. Das ist 978-3-75-26-18-15-0. Ganz sicher nicht 0815, der Buchtipp. Achtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Kanal 8610. Beim zweiten Buchtipp heute wird es gefährlich. Ich stelle euch einen Thriller vor, der besonders gefährlich ist für all die Jungen euch, die Teenager sind. Geschrieben hat das Buch, das Thriller, der Dennis Kornblum. Der Titel vom Buch ist Martin Heiss, Generation C. Erschienen im Verlag Tradition, 392 Seiten, Thriller-Spannung und noch viel mehr. Stellt euch vor, ein Täter killt Teenager, erschießt sie, die Polizei sollte ermitteln und ist sich nicht sicher, ob sie auf der richtigen Spur ist. Der Täter hinterlässt bei jedem Attentat ein Zitat, einmal auch das hier. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Und darum bringt er sie um. Ein Serienkiller, der Jugendliche hasst, er scheint nicht zu stoppen zu sein, verfolgt die Polizei wirklich die richtige Spur. Ein Ausländer, zudem noch Flüchtling, kleiner Drogendealer, der wird zur Grossfahndung ausgeschrieben. Aber dann agiert ein absolut ungewöhnliches Ermittlerduo in diesem Thriller. Einerseits die Ina, eine echt starke Frau, die einen Kiosk führt und eine alleinerziehende Mutter ist. Und der Martin Heiss, ein Asperger-Autist mit Studienabschluss in Psychologie und Germanistik. Ich bin vom ersten Buch an weg eine Verehrerin von diesem Autor namens Dennis Kornblum. Ich habe schon sein erstes Buch sofort ins Herz geschlossen. Das heisst «Die goldene Ananas». Und das habe ich hier auch schon mal auf einer Sendung auf dem Kanal 8610 vorgestellt. Ich habe mich riesig gefreut, dass mich jetzt auch der Thriller total gefesselt hat. Das hinreisende Duo von einer intelligenten Frau mit einem genauso intelligenten Ermittler, der hier zusammenschliessen. Ja, das ist wirklich ein spannender Plot und ein absolut komischer Thriller. Besonders gefallen hat mir natürlich auch eine Spur, die aufgrund von Sprache in die Schweiz führt. Und das verrate ich natürlich nicht, was das genau ist. Da kommen die Adverbien zum Zug. Wer natürlich wissen will, von was sie da reden, der soll einfach das famose Buch sofort lesen. Ich kann also schon eine kurze Nacht geben, das verspreche ich euch. Der Martin Heiss ist 47 Jahre alt. Wie gesagt, er ist Psychologe und Fachlektor. Er lebt allein und mag seine Tage, wenn sie immer nach dem gleichen Zeitplan ablaufen. Ganz allein stimmt nicht. Er hat zwei grosse Katzen, die sein Leben bereichern. Weil der Martin Heiss ist ein Asperger-Autist und darum hat er sein Leben genau eingerichtet nach einem Zeitplan. Und seine Einkommensquellen hat er gefunden, indem er eben Lektoratsarbeiten macht. Freundschaften gibt es nicht wirklich in Martins Leben. Aber er sehnt sich schon danach. Eigentlich sehnt er sich auch nach einer Beziehung. Er weiss aber, wie schwierig das für eine Frau doch auch wäre neben ihm. Und er verliert leider in der Nähe von Frauen, die er noch attraktiv findet, sowieso immer total die Fassung. Wenn Martin die Fassung verliert, fängt er an zu zittern, bekommt einen steifen Nacken, seine Augen brennen und fängt ein wirres Spiel an. Der Martin meidet also Frauen und Menschen generell. Aber im Oliver, einem Nachbar, hat Martin einen Gesprächspartner gefunden, den er wirklich gerne hat. Der Oliver leidet unter seiner Frau. Und Martin hat Oliver klar gemacht, dass seine Frau ganz klar Narzisstin ist und er niemals neben ihr glücklich sein kann. Aber der Oliver und seine Frau haben einen Sohn und eine Tochter und Martin kann Oliver eigentlich nicht wirklich helfen, weil er liebt seine Frau und will sie natürlich nicht einfach verlassen. Der Oliver will auch Martin helfen, Frau kennenzulernen und richtet ihm dazu ein Profil auf einer Dating-Plattform ein. Ganz kurz hat der Martin dort mit einer Frau namens Ina 1-2 Sätze im Netz austauscht, ziemlich unbeholfen, aber dann hat er wirklich ihr ganz ehrlich geschrieben, was er hat und dass er eigentlich nicht beziehungsfähig ist, hat sich entschuldigt und sein Profil wieder gelöscht. Eines Abends steht hier Kriminalkommissar Kai Wojcik vor Martins Türen. Er will nämlich nicht zum Polizeipsychologen und er hat von Martins Können eben vernommen. Zu dem Klientel von Martin kommt auch noch ein Coiffeur dazu. Das hängt alles miteinander zusammen, warum das die zu ihm kommen. Der Martin schätzt die Veränderungen nicht. Zudem ist ihm bang ums Herz, weil im Moment ist es im Stadtbezirk alles andere als gemütlich. Eine schreckliche Mordserie geht um. Angefangen an der U-Bahn-Haltestelle Alt-Quarrenberg haben 4 Jugendliche ihr Leben verloren. 3 Buben und ein Mädchen sind einfach so erschossen worden. Der Kai berichtet Martin über die Ermittlungen und zeigt ihm sogar ein Zitat, das bei den Ermordeten zurückgelassen worden ist. Es handelt sich um ein 3000 Jahre altes babylonisches Zitat. Der Martin fährt sofort auf ein Nachdenken und er weiss, er hat das schon neu gelesen. Bald schon schlägt der Killer erneut zu. In einer Shisha-Bar werden 2 Jugendliche erschossen. Später folgt ein dritter und ein vierter Anschlag. Beim vierten Anschlag an einer Geburtstagsparty auf einer Waldlichtung gibt es in der Waldhütte 2 Überlebende. Ina und ihre Tochter Malu. Der Täter hat Malu nur angeschossen und konnte sich die Mutter vor ihre Tochter stellen. Und da ist der maskiert davongerannt in die Nacht. Die Ina ist Kioskbesitzerin und alleinerziehende Mutter. Jetzt muss sie noch ertragen, dass die Polizei der Freund von ihrer Tochter verdächtigt. Der Ebrimann ist im Malus Klicken schon eh nicht gut aufgenommen worden. Ja, zudem hat er tatsächlich ein bisschen geteilt. Die Polizei sieht ihn als Zusammenhang bei allen Morden und schreibt ihn wirklich sofort zur Fahndung aus. Der Ebrimann hat Unbeschreibliches durchgemacht in seinem jungen Leben. Seine Flucht nach Deutschland hat ihn traumatisiert und sein Leben in der Flüchtlingsunterkunft ist auch nicht einfach. Malu ist fest überzeugt, dass ihr Freund kein Mörder ist. Und zum Glück sieht er so ihre Mutter Ina gleich wie die Tochter. Und sie will auf eigene Faust nach dem wahren Täter suchen. Der Mörder hat immer einen Text hinterlassen. Diesen Text hat Martin Heiss schliesslich erkannt. Und in einem von seinen alten Manuskriptkopien, die er bearbeitet hat und die ihn irgendwie beeindruckt hat, auf die Seite gelegt. Die Ina gelangt an Martin. Beide staunen, dass sie tatsächlich vom Schicksal jetzt zusammengeführt wurden. Sie haben nämlich die paar Sätze auf dem Datingportal miteinander austauscht. Arina gefällt Martin seine Ehrlichkeit und auch seine ganze Erscheinung. Sie lässt sich durch sein Syndrom nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Der Martin kann nicht fassen, was ihm jetzt passiert. Ina ist eine Traumfrau, absolut. Er lernt bei jeder Begegnung etwas dazu, merkt, dass etwas Unfassbares mit ihm passiert und dass ihm Inas Nähe sogar gut tut. Er kann Sachen machen, die er nie für möglich gehalten hat. Und als ihn Ina küsst, glaubt er zum ersten Mal in seinem Leben daran, dass es für ihn doch möglich sein könnte, eine Beziehung zu führen. Ina und Martin ermitteln. Und trotzdem hat er keinen angewiesen, das dürfe er nicht. Schliesslich sei er der Kriminologe. Und die Polizei weiss genau, was sie machen. Sie haben eine heisse Spur. Ina und Martin aber denken zu wissen, wo der Täter verkehrt. Sie haben ihn eingrenzt. Im Club, in der Disco Generation C, dort wollen sie ihn überführen. Sie haben einen exakten Plan ausgearbeitet. Aber liegen sie richtig? Der Martin war noch nie in seinem ganzen Leben in einer Disco und ist gerade mehrfach überfordert mit dieser Situation. Kann das gut gehen? Können sie den Täter überführen, beweisen, Dinge festmachen? Lesen Sie in diesem sensationellen Thriller und Roman von Dennis Kornblum. Unglaublich, dass er als selber Betroffener so eindringlich und so genial ein Talent zum Schreiben hat gefunden. Hoffentlich gibt es noch mehr Literatur von Dennis Kornblum. Ein heisser Buchtipp. Das dritte Buch vom heutigen Lesefieber ist ein Bilderbuch. Tilly und der Vorleseroboter. Geschrieben und gezeichnet von Stefan Appitz im wunderbaren Verlag Bächlin. Der Stefan Appitz, geborene Deutsche, lebt und arbeitet heute auch in Basel und hat für seine Kinder wieder zurückgefunden zum Geschichten erfinden und zum Illustrieren. Das Buch hier, Tilly und der Vorleseroboter, hat er eigentlich als Weihnachtsgeschenk für seine Tochter gemacht. Und zum Glück erscheint es jetzt als sein Erstlingswerk im Bächlin Verlag. Es ist wunderbar und voller fantasievoller, witziger Details gezeichnet. Tilly ist ein kesses Mädchen, das unglaublich gerne Bücher hat. Und sie liebt es, während die Eltern vorlesen. Besonders ein Prinzessinnenbuch hat sie so wahnsinnig angetan. Und man kann ihr das nicht genug pro Tag vorlesen. Aber manchmal schläft der Papa beim Vorlesen ein. Und wenn sie nicht weckt oder an ihm rüttelt, liest er irgendwie an einer falschen Stelle weiter. Und das findet Tilly dann gerade alles andere als cool. Manchmal sind die Eltern auch generell zu müde und mögen nicht mehr vorlesen. Und vor allem nicht schon wieder das Buch mit den Prinzessinnen. Seufzen sie da etwa schon mal. Tilly kann nicht genug bekommen. Sie kann die gleiche Geschichte x-mal hören. Der Papa plant das Geschenk offenbar für Tillys Geburtstag. Die Eltern tun ganz geheimnisvoll und er ist in der Werkstatt und es tönt und macht ganz spannend der daraus raus. Am 5. Geburtstag von Tilly findet sie ein riesiges Päckchen vor sich. Sie packt es aus. Ein richtiger Roboter überkommt Tilly geschenkt. Ein Vorleseroboter. Konrad heisst er. Und der Konrad, der wird nie müde. Der liest und liest so viel vor der Tilly, wie Tilly mag zuhören. Er wird nie müde. Er braucht nur manchmal ein bisschen Strom und muss sich einstecken an der Steckdose. Der Konrad liest und liest und liest und Tilly genießt das. Endlich kann ihr jemand genug lang vorlesen. Und der Konrad, der liest ihr auch noch wunderbar vor. Er hat für alle Figuren ganz unterschiedliche Stimmen. Das ist eine wahre Freude. Und wenn er von Prinzessinnenbuch die Geschichte x-mal vorliest, ist es jedes Mal wieder spannend und anders. Aber nach ein paar Wochen fängt die Stimme von Konrad so kratzig an zu tönen und sie macht so ganz komische Geräusche, so Bratzel, Krrk, Klonk. Und als der Roboter die Prinzessinnen-Geschichte zum 379. Mal vorlesen sollte, fängt es plötzlich ganz furchtbar an zu rattern. Alle Lämpchen blinken wirr und wild. Fehlfunktion, ruft der Konrad und dann gleich macht er keine Wank mehr, ist kaputt. Tilly ist ganz starr vor Entsetzen. Sie schreit. Mama sagt, es hilft nichts, da müssen jetzt echte Profis an, weil der Papa kann der Konrad nicht flicken. Schon bald kommt ein Werkstattauto und ladet der Konrad ein. Tilly ist auch traurig, sie kann fast nicht schlafen. Am nächsten Tag geht der Papa mit ihr in die Werkstatt und dort ist er Professor und Konrad am Umschrauben. Und er sagt, ja, also der Konrad ist noch nicht ganz heil, also die Prinzessinnen-Geschichte darf er höchstens noch einmal in der Woche vorlesen. Tilly ist überglücklich, als der Konrad wieder bei ihr ist. Und jetzt hat sich etwas verändert zwischen diesen beiden. Tilly weiss zwar nicht, ob ein Roboter Freude hat dran, aber sie findet Sonne und Spaziergänge durch den Park oder im Zoo, die seien für sie gut, dann könnten die doch dem Konrad auch gut tun. Klar liest der Konrad noch vor, aber irgendwie hat Tilly jetzt eine ganz andere Freundschaft zu ihm aufbauen. Und tatsächlich, von jetzt an geht es dem Konrad ganz wunderbar. Und sie erfinden sogar zusammen eigene und neue Geschichten. Und sie sind wirklich beste Freunde. Ein herrliches, fantasievolles und witzig gezeichnetes Buch Tilly und der Vorleseroboter. Einerseits über fantasievolle Art und Weise daran angegangen, was Maschinen und künstliche Intelligenz für ein Thema ist, oder einfach ganz unbelastet ein witziges Bilderbuch über die schönste Sache der Welt, über das Vorlesen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Kanal 8610, wir kommen schon zum vierten Buch heute. Das ist das Jugendbuch aus der Reihe und aus dem Verlag Tabooks. Das sind die kleinen, edlen, schwarzen Bändchen, die sehr zugeschnitten sind auf Themen von den Jugendlichen. Hier geschrieben von Franco Supino, der Titel «Mehr, mehr, mehr». Also mehr, mehr, mehr. Der Franco Supino wohnt in Solothurn, aber seine Eltern kommen aus Neapel und dort sagt man, ich esse, also bin ich. Für mich ist es eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, weil ich selber unglaublich gerne auch esse. Und für mich ist auch die Adventszeit wunderbar mit Gutzli backen und sich noch etwas mehr gönnen, Leckereien, Lebkuchen, was auch immer. Und es gibt wirklich eigentlich auch gar rein nichts, was ich persönlich nicht gerne esse. Und für mich ist Essen immer Genuss, immer etwas Wertvolles und etwas Schönes. Dass das aber eben nicht für alle so ist und mit der Psyche zusammenhängt und dort sehr, sehr viele Menschen, auch eben gerade unter den Jugendlichen und Teenagern, ein Problem haben, das hat der Franco Supino inspiriert für eine Geschichte schreiben, wo eine Ich-Erzählerin beim Zahnarzt ist. Wir haben wirklich Anfang Dezember, man könnte fast sagen, das Jugendbüchli ist wie ein Adventskalender gemacht, aber ein heftiger Adventskalender. Weil die junge Frau, das Mädchen, ist beim Zahnarzt und hat einfach sehr, sehr schmerzempfindliche Zähne. Und der Herr Dr. Fröhlich, der macht ihn nicht mehr so fröhlich. Der verlangt wirklich von unserer Ich-Erzählerin, dass sie Hilfe holt, dass sie eine Therapie macht, dass sie sich um einen Termin bemüht. Sie kennt das natürlich und er macht ihr auch klar, dass er ihre Geschichte kenne. Und das macht sie sehr verrückt, weil sie weiss, nur ich kenne meine Geschichte. Und dann haben wir quasi ihre Tageseinträge oder fast tägliche Einträge, wo sie sich damit befasst, was ist mit mir los, was ist das für eine Macht, die mich schon einmal hat, in die Klinik gebracht, wo ich künstlich ernährt wurde, wie fest steckt da Leiter hinter, gegen die Macht anzukämpfen, das zu verstecken von der Familie. Das Buch gibt tiefe Einblicke, Fressorgie minutiös geplant wird, wie der Schluckreflex eure Umkehrform, um alles wieder zu brechen, antrainiert wird. Also das ist ein heftiges Buch, aber ich denke, sehr, sehr ein wichtiges Thema. Wir wissen auch sehr, sehr viel mehr über die Krankheit und über Bulimie. Und ich denke, das Beste ist immer, wenn das eben wie im Haus der Buchs sehr authentisch, sehr ehrlich, durch das auch schonungslos daherkommt und doch schweift am Schluss mit dem Eintrag, den die Erzählerin macht am 24. Dezember, Hoffnung. Und die Hoffnung ist gross, wo sie sich wirklich eingesteht, ja, niemand kann mir helfen, nur ich selber kann mir helfen. Und sie gewisse Strukturen wieder erkennt und merkt, ah, ich habe einen weiteren Tag geschafft, das ist das Weihnachtsgeschenk an mich. 3 Tage habe ich gegessen, ohne dass ich etwas retour gegeben. Und sie nimmt sich wieder etwas vor und hat auch mental einen Schritt gemacht. Wichtiges Buch, Jugendbuchthema, der Buchs immer Garant für wichtige Jugendbücher, die wirklich in jeder Schulbibliothek stehen sollten, und auch sonst in Haufen Schulen und überall, wo junge Menschen sind, die lesen. So, ich komme heute schon zum 5. und letzten Buch vom, wie es aussieht, auch letzten Lesefieber auf dem Kanal 8610 vom Urs Mannhardt, «Geschwind oder das mutmaßlich zweckfreie Zirpen der Grillen» im Verlag Secession, Seite 286. Ich liebe ja solche lange und spezielle Titel. «Geschwind oder das mutmaßlich zweckfreie Zirpen der Grillen». Nun ja, wenn wir Naturgeräusche nicht mehr haben, das mal vorweggeschickt, dann ist es erwiesenermassen so, dass es uns psychisch immer wie schlechter geht. Also die Natur, die wir immer noch nicht genug wertschätzen und Sorge geben dazu, hat einen Einfluss direkt auf unsere Psyche, ist ja eigentlich sonnenklar. Das ist das Thema im Roman, das sehr süffig, gewitzt und vielseitig zum Lesen ist und für mich wirklich eines der Lesehighlights vom ganzen Jahr. Ein wunderbarer, wichtiger Roman von Urs Mannhardt. Lernt mit mir kennen, der Pascal Geschwind. Er lebt mit Frau und Sohn in einer prächtigen Villa in Oberhofen. Das ist auf der Sonnenseite vom Thunersee. Also wenn ich auf meiner Seite rausschaue, sehe ich genau auf Oberhofen über. Da scheint jetzt so gerade die Sonne. Und ich kann mir dort gut vorstellen, wie der Geschwind sein schönes Leben lebt auf der Sonnenseite. Der Geschwind ist als Angestellter für die Öffentlichkeitsarbeit bei einem Schweizer Bergbauunternehmen namens Valneua angestellt. Wie gesagt, hat er ein feudales Leben. Seit Tesla in Sonderanfertigung mit Speziallackierung ist sein ganzer Stolz. Und jetzt hat er auch gerade noch ein Schiff bestellt, ein ganz exklusives Boot. Und er freut sich schon, wenn er das auf dem Thunersee kann, das Wasser lassen kann. Weil so eins hat man noch nie gesehen auf dem Thunersee. Und da will er auch seinen Nachbar übertrumpfen, einen Anwalt, der ihn aufregt, zusammen mit seiner Frau. Aber jetzt machen wir einen kleinen Gump auf der Sonnenseite, einen Beatenberg. Wer kennt schon nicht Beatus Höllinen und ist die wunderbare Höllinen vielleicht schon als Schulkind oder sonst einmal besuchen an einem freien Tag. Auf jeden Fall unter den Beatus Höllinen, da ist natürlich das Höllensystem immer noch nicht weiter erforscht und da ist ein Paar beim Höllentauchen unterwegs. Ein Paar, das privat liiert ist und auch die Leidenschaft zum Höllentauchen und Forschen zusammen teilt und unter dem Beatenberg entdecken sie einen neuen Saal. Ein neuer Saal und der hat ganz eine eigenartige Beschaffenheit. Sie nehmen so eine Gesteinprobe mit und geben die dann einer befreundeten Geologin. Wir täuchen Beatus Höllinen traumhaft schön. Ich selber wäre auch nichts für so dort zu forschen. Ich habe ein bisschen Platzangst und nicht gerne eng. Und habe auch ein bisschen ein Beklommungsgefühl in diesen Höhlen. Und zudem muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiss doch nie, welches jetzt die Stalagmiten und welches die Stalaktiten sind. Ja, auf jeden Fall, mein fortgeschrittenes Alter hat mir da beim Lesen von diesem Buch ein bisschen geholfen. Weil, ja, oder, wenn man so ein gewisses Alter hat als Frau und so am Morgen vor dem Spiegel steht, sieht man, dass die Schwerkraft doch ein bisschen mithilft. Und seitdem weiss ich, dass die Stalaktiten dort eben die sind, die oben abhängen. Ah, aber das ist nur ein kleines Witzchen am Rande. Als das Paar den Saal eben entdeckt, merken sie, dass es weder noch hat, sondern eben so ganz komische Beschaffenheit. Was dann passiert, das wird die Schweiz auf dem Weltmarkt für Bodenschätze Platz 1 katapultieren, weil im Beatenberg steckt offensichtlich ein weltweit gesuchtes, auf kaum vorkommendes Wunder weltweit. Das Material namens Rapazitanium. Rapazitanium ist energietechnisch nicht zu toppen. Und darum weiss der Geschwind plötzlich, warum dass er direkt mit dem höchsten Chef Duzis ist und direkt an der Seite von dem Big Boss sitzt im Geschäftsanlass. Weil Neujahr wird das Rapazitanium abbauen. Keine Frage. Darum soll der Geschwind es auch möglich machen, dass man ganz schnell den Beatenberg kaufen kann. Ja, kauft mal in der Schweiz Hurtigschwingen Berg. Das geht doch zum Glück nicht so schnell. Aber der Geschwing macht sich wirklich auf Richtung Beatenberg. Er findet einen Gartenschurz, den die Frau für einen Gärtner gekauft hat. Das ist das einzige ungefähr passende, das er für seine Reise brauchen kann. Er hat recherchiert, er weiss, er ist informiert. Und es sollte für ihn ein leichtes Spiel werden, dem vereinsamten und vom Schicksal gebeutelten alten Bergbauerli am Beatenberg sein Land abzukaufen und seine Position bei Valnoja für immer zu festigen. Eigentlich möchte der Geschwind sich jetzt nur noch freuen, weil es gelingt ihm sehr vieles für seinen kometenhaften Aufstieg. Doch seine Frau bereitet ihm Kummer, hat sich nämlich in besagten Nachbar verliebt und eine Affäre angefangen und der Geschwind muss zur Tat schreiten. Die Tat verrate ich nicht, aber jetzt auch so in sich. Und auch dem Geschwind sein Sohn schlägt quer, der hat nämlich das Gimmick geschmissen und wirbt jetzt für eine Waldschuh. Back to the Freeds heisst die. Er isst Käferli und schafft es sogar in die regionale Zeitung. Der Geschwind wird auf Erfolgskurs sein, aber wird zum Teil ein bisschen aufgehalten. Seine Mutter ist seit Jahren Kapitänin auf dem Thunersee und die versteht die Welt nicht, wo sie mit einem neuen Schiff namens Queen einen Unfall baut. Weil sie kennt den Thunersee, aber jetzt ist etwas passiert. Sie läuft auf mit der Queen, weil der Seestand erschreckend schnell abgesunken ist. Was ist bloß los? Der Thunersee scheint auszulaufen, Beben setzen ein, Häuser geraten in die Wanken und alles, was eigentlich feststeht, gerät in die Wanken. Rapazitanium kann ich beruhigen, das gibt es nicht. Zum Glück, aber wir wissen, es gibt andere Bodenschätze, die wir rauben, der Natur entreissen oder nicht wissen, was wir anrichten. Ich habe gestaunt, weil La Capacité auf Französisch heisst die Raffgier, die Habgier oder im altherkömmlichen Wortsinn Raublust. Und die Raublust am Beatenberg führt dazu, dass eben die ganze Schweiz erschüttert wird und wirklich gefährlich wird. Was passiert, wenn die Menschheit nichts anderes weiss, als sich zu bereichern, Raublust an der Natur zu betreiben? Nun denn, der Urs Mannhardt, der liefert eine eigenwillige, aber sehr logische und auch witzige, tragisch witzige Antwort. Tektonische Verschiebungen vermögen sich eventuell von dem grössten Leid von der Erde zu befreien, nämlich von uns Menschen. Der Urs Mannhardt ist wirklich ein gekonnter Erzähler. Es ist unglaublich ein süffiger, ein famoser und eben auch ein erschütternder Roman. Ein heisser Lesetipp, vielleicht auch für unseren Weihnachtsbaum oder für wen noch immer, wirklich wahrhaft grandioser Lesestoff. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Radiokanal 8610, vielen Dank, habt ihr so manchmal reingelassen hier auf eurem Radiokanal von zu Hause und auch bei meinen Lesefieber-Sendungen. Ja, tektonische Erschütterungen, die wird es auch hier leider offenbar geben. Das ist die letzte Lesefieber-Sendung gsi und Stand der Dinge, die ich hatte, wird der Radiokanal Ende Jahr eingestellt. Einerseits könnte man sagen, aufhören, was am schönsten ist. Andererseits blüht da mein Herz schon noch ein bisschen und ich hoffe vielen Zuhörerinnen und Zuhörern da aussen, all überall, sogar in den Nachbarländern und auf anderen Kontinenten, wie ich vernommen habe, geht es auch so. Trotzdem, es sind auch sonst erschütternde Zeiten, aber wir haben ja die Fanszeit, man sollte wirklich probieren, den Kopf nicht zu hängen. Ich lasse ganz wenig hängen. Auf der anderen Seite möchte ich einfach Dankeschön sagen, diesen beiden Menschen, die eigentlich überhaupt dahinter stecken, hinter dem Radiokanal 86, ihr ganzes Herzblut hineingesteckt und noch zu etwas wirklich sehr Ansehnlichem und Beachtenswertem aufbauen. Erich und Elisabeth, ihr seid einfach der Hit, ihr seid Herzblutmenschen. Solche Menschen braucht es auf unserer Welt. Vielen, vielen Dank. Habe ich dürfen einen kleinen Teil sein von eurem Radiokanal. Ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen gute Gesundheit und habe Sorge zu euch. Das ist das Allerwichtigste. Ich verabschiede mich hier mit einem grossen Dankeschön an alle Beteiligten. Da ist viel Herzblut dahinter gestanden. Und ich hoffe, man hört sich wieder. Vielleicht besucht ihr mich auch sonst auf dem Kanal lesefieber.ch, wo ich mir wirklich überlege, ob ich vielleicht ab und zu auch so einen Hörbeitrag werde machen, weil ich gewiss Fähigkeit habe Freude bekommen. Heute hat es ein bisschen viel Schnitzer drinnen gehabt, Versprecher. Das ist ein bisschen meiner Wehmut geschuldet. Nehmt mir das nicht übel. Ich wünsche euch allen eine gute, besinnliche Adventszeit. Schaut zueinander, haben wir Sorge zueinander, lassen wir unsere Gesellschaft nicht spalten, tragen wir die Liebe in uns, das wäre eigentlich die Botschaft der Adventszeit, wo sonst Anstand und ein Miteinander braucht und ganz sicher nicht eine Zweiklassengesellschaft. Vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute, kommen gut durch den Winter für euch auf Kanal 8610. Ciao zusammen aus dem Berner Oberland, eure Manu Hofstetter.